ARD.
Weltklimakonferenz startet. Wie treiben eigentlich unsere Kommunen den Klimaschutz voran?
15 Jahre nach dem Tod von Robert Enke, wie der Profifußball heute mit Depressionen umgeht.
Das Geschäft mit Adventskalendern, ein teurer Hype.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, 11. November haben wir. Ich bin Moritz Zacho und sitze in Hannover und neue Woche, neuer Host. Ich darf euch Julia Barth vorstellen. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, vielen Dank. Freue ich mich, dass ich dabei bin.
Ich freue mich da auch sehr drüber, vor allen Dingen, weil du ja sehr sympathisch bist, das weiß ich ja schon länger. Mhm. Und ich freue mich auch, weil du Korrespondentin im Hauptstadtstudio warst und dich deswegen damit auskennst, was so in Berlin politisch passiert. Das interessiert mich besonders. Und jetzt hat unser Bundeskanzler ja gestern am späten Abend bei Karin Mioska erwähnt, dass er doch bereit dazu wäre, die Vertrauensfrage noch in diesem Jahr zu stellen. Deswegen, Julia, erklär uns doch bitte mal, was das bedeutet.
Ja, das bedeutet erstmal, dass Olaf Scholz nicht bei dem 15. Januar bleibt, den er ja dafür eigentlich vorgeschlagen hat, sondern auf die Kritik eingeht, die es ja am lautesten von CDU und CSU gab, aber auch von anderen Parteien, der FDP zum Beispiel, dass die Neuwahlen früher stattfinden müssen. Und jetzt macht er das im Grunde ganz geschickt. Er delegiert die Entscheidung, weil er nämlich sagt, die beiden Fraktionschefs sollen sich einigen. Das sind Friedrich Merz für die Union und Rolf Mützenich für die SPD. Und das ist auch deshalb interessant, weil das ja diejenigen sind, die für ihre Parteien im Bundestag den Hut aufhaben. Also da, wo bis zu den Neuwahlen bestenfalls noch ein paar wichtige Gesetze durchgebracht werden sollen, obwohl die Regierung von Olaf Scholz dort keine Mehrheit mehr hat. Und jetzt nimmt der Kanzler dafür quasi zumindest indirekt die Abgeordneten auch der Union mit ins Boot.
Okay, das heißt aber auch ein Datum für die Vertrauensfrage vor Weihnachten, das haben wir Stand heute Morgen 5 Uhr noch nicht.
Ja, ganz genau. Jetzt haben wir erstmal nur das Angebot, dass der Kanzler sich nach der Empfehlung der beiden richten würde, wie auch immer die dann am Ende aussieht. Wenn das Datum feststeht, erfahrt ihr das natürlich hier bei uns.
In Aserbaidschan startet heute die 29. Weltklimakonferenz. 11 Tage treffen sich in Baku Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten und die haben im Endeffekt das Ziel zu diskutieren und zu entscheiden, wie einzelne Länder das Pariser Klimaabkommen umsetzen können und wie reichere Länder wie Deutschland ärmere Länder dabei finanziell unterstützen. Unsere Bundesregierung erwartet harte Verhandlungen und, um das mal ganz deutlich zu sagen, der renommierte Klimaforscher Mojib Latif, der erwartet von dieser Klimakonferenz nichts.
Die Länder müssen nämlich einstimmig Entscheidungen treffen. Deswegen waren die Klimaziele von Paris damals auch so eine Sensation. Denn in der Regel können sie sich nur schwer einigen. Und Latif hat den Kollegen vom ZDF gesagt, jetzt noch an diesem 1,5-Grad-Ziel festzuhalten, sei geradezu lächerlich, weil wir es sowieso kaum noch schaffen können und einhalten können. Trotz schon 28 Weltklimakonferenzen würden die Treibhausgasemissionen jedes Jahr weiter steigen.
Das klingt ja erstmal total ernüchternd, ne? Aber passieren muss natürlich trotzdem irgendwie was. Wir bleiben da für euch dran und nutzen das Thema aber jetzt für einen Blick nach Deutschland, denn auch hier muss der Klimaschutz schließlich vorangetrieben werden und dafür gibt es bundesweit zum Beispiel 1400 Klimamanager, die arbeiten in den Städten und Gemeinden an Klimaschutzprojekten.
Eine davon ist Christine Griebel, sie sitzt im Landratsamt in Esslingen, das ist in der Nähe von Stuttgart und sie hat auch echt immer ordentlich zu tun.
Es ist eine große Herausforderung, sowohl den Klimaschutz, also die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, als auch parallel die Anpassung an die Folgen des Klimawandels anzugehen.
Als Klimaschutzmanagerin in Esslingen ist Christine Griebel dafür zuständig, Klimaschutzprojekte in ihrer Region voranzutreiben, zu überlegen, wie Emissionen dort reduziert werden können. Und dafür arbeitet sie dann zum Beispiel mit Industrieunternehmen zusammen oder mit Energieversorgern und prüft, was die für den Klimaschutz leisten können und wie der Staat sie dabei fördern könnte. In der Theorie klingt das super, in der Praxis funktioniert es aber leider nicht immer so leicht.
Und das liegt schlicht daran, dass viele Unternehmen und auch Ämter einfach nicht das Personal dafür haben, um Leute aus dem laufenden Betrieb dann abzugeben, damit die sich dann wiederum gesondert um Klimaschutzprojekte kümmern können. Es fehlt da einfach oft an Fachkräften. Aber das können wir schon sagen, es entwickelt sich. In manchen Kommunen klappt die Zusammenarbeit auch schon ganz gut. Und deswegen kann Christine Griebel in Esslingen auch auf ein Projekt blicken, das erfolgreich gelaufen ist.
Wir haben beispielsweise eine Photovoltaik-Kampagne gemeinsam mit der Klimaschutzagentur des Landkreises, mit der Verbraucherzentrale und mit dem Photovoltaik-Netzwerk umgesetzt.
Und da war es dann so, dass Privatpersonen dabei unterstützt wurden, wenn sie darüber nachgedacht haben, sich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Klimaschutzmanager, die kümmern sich in meiner Heimatstadt Osnabrück zum Beispiel darum, das habe ich mal gegoogelt, Leute zu beraten, die sich eine Wärmepumpe anschaffen wollen. Sie kümmern sich auch darum, dass mehr Ladesäulen für E-Autos entstehen, dass es zum Beispiel einen Bürgerbus sonst noch gibt oder auch darum, dass Fuß- und Radwege gebaut werden.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die politischen Ebenen darüber schauen, wurden ja zuletzt viele, auch sehr unterschiedliche Klimagesetze verabschiedet. Eigentlich ist das gut gedacht, aber das macht den Klimamanagern in den Kommunen die Arbeit eher schwerer. Die müssen diesen Dschungel an Anträgen und Förderungen nämlich erstmal durchblicken und dadurch ziehen sich die einzelnen Projekte oft hin.
Genau. Wenn ihr jetzt mehr Infos zum Klimawandel und der Weltklimakonferenz haben wollt, dann schaut doch mal auf die Instagram-Seite unserer WDR-Kollegen von Klimaneutral.
Die sind auch gerade auf der Weltklimakonferenz unterwegs. Den Link zur Instagram-Seite findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Bundeskanzler Scholz hat gestern Abend mit dem künftigen US-Präsidenten Trump telefoniert. Scholz' Sprecher hat gesagt, dass Scholz und Trump gemeinsam für Frieden in Europa sorgen wollen. Gemeint ist damit ein Ende des Ukraine-Kriegs. Trump hat auch schon mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen, schreibt die Zeitung Washington Post. Trump will eine schnelle Lösung in der Ukraine. Das könnte bedeuten, dass das Land Gebiete an Russland abgeben muss.
Israel hat seine Bürger dazu aufgefordert, nicht zu Kultur- und Sportveranstaltungen im Ausland zu gehen, an denen Israel beteiligt ist. Die Regierung befürchtet nämlich Angriffe von pro-palästinensischen Gruppen auf Israelis. In der vergangenen Woche wurden nach einem Fußballspiel in Amsterdam israelische Fans angegriffen. Am Donnerstag spielt die israelische Nationalmannschaft in Paris. Da sollen jetzt auch mehr Polizisten eingesetzt werden.
Um 11.11 Uhr beginnt Karneval bzw. Fasnacht. In Köln, Düsseldorf und Mainz wird auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen gefeiert. In Köln werden in der Innenstadt dieses Jahr auch mehr Polizisten eingesetzt als im vergangenen Jahr.
Wir kommen zu einem Thema, das vor 15 Jahren bei mir in der Region Hannover passiert ist und das sicherlich viele von uns noch irgendwie in Erinnerung haben. Für euch aber vorher der kurze Hinweis, dass wir in den nächsten Minuten über Suizid sprechen. Falls ihr das also nicht hören möchtet, dann springt gerne zu unserem nächsten Thema. Vor 15 Jahren hat sich der ehemalige Fußballnationaltorhüter Robert Enke das Leben genommen. Und gestern war der Jahrestag.
Robert Enke hatte ja wirklich eine ziemlich steile Karriere gemacht. Deswegen kannten ihn auch viele Menschen. Er war Nationalspieler, du hast es gesagt, und stand auch bei Borussia Mönchengladbach im Tor, bei Barcelona und zuletzt bei Hannover 96. Ein super erfolgreiches Leben von außen betrachtet. Aber Robert Enke war krank. Er hatte schwere Depressionen. Damals hat er darüber nicht öffentlich gesprochen. Da waren psychische Erkrankungen auch noch ein Tabuthema. Und deshalb setzt sich seine Frau, Theresa Enke, seit seinem Tod dafür ein, dass Depressionen im Profisport mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, da macht sie wirklich richtig viel. Ich habe sie auch schon mal getroffen, Theresa Enke. Die ist richtig positiv und versucht eben schon seit Jahren ganz sachlich klarzumachen, was es denn eigentlich mit Depressionen auf sich hat. Sie ist da durch einige schwere Jahre gegangen nach dem Tod von Robert Enke. Und auch heute spielt sein Tod eine große Rolle in ihrem Leben. Aber sie ist mittlerweile wieder glücklich verheiratet.
Das sind mittlerweile Gott sei Dank nur die schönen Momente, die lustigen Momente und wo ich schmunzeln muss und mir vorstelle, wie hätte er jetzt reagiert oder was hätte er jetzt gesagt.
Theresa Enke hat nach dem Tod ihres Mannes die Robert-Enke-Stiftung gegründet.
Und die klärt über Depressionen auf und die Stiftung unterstützt Profisportlerinnen und Profisportler bei mentalen Problemen. Es gibt da zum Beispiel Seminare, auch in Leistungszentren für Nachwuchssportler. Depressionen bei Profisportlern sind also heute kein Tabuthema mehr. Da hat sich echt was getan und das findet auch Theresa Enke.
Ich finde, wir sind ein ganz großes Stück nach vorne gekommen. Ich kriege das einfach mit, wie offen über das Thema Depression gesprochen wird. Es ist viel mehr Aufklärungsarbeit im Moment vorhanden.
Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, vor allem für Betroffene, wenn sie spüren, dass es da eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Krankheit Depressionen gibt und dass man Hilfe bekommen kann. Allerdings ist es leider nicht so leicht, so einen Therapieplatz zu kriegen. Im Schnitt wartet man 5 Monate.
Bei jungen Sportlerinnen und Sportlern können die Depressionen auch durch den unglaublichen Leistungsdruck ausgelöst werden, dem sie ja ausgesetzt sind. Da ist einfach immer so ein Gedanke, ich muss Leistung zeigen, sonst bin ich raus. Und das Bewusstsein für diesen Druck bei Nachwuchstalenten, das ist bei den Vereinen zwar da, aber die psychische Betreuung ist eher noch mau.
Wenn wir beim Beispiel Fußball bleiben, können wir zum Beispiel sagen, nur 5 Clubs in der ersten und zweiten Liga bieten dauerhaft eine therapeutische Hilfe für ihre Spieler an. Das haben unsere Kollegen vom ZDF recherchiert.
Aber was einem jungen Profisportler natürlich auch mal helfen kann, das sind natürlich Vorbilder. Andere, die offen mit ihren Gedanken umgehen. Der Hannoveraner Per Mertesacker zum Beispiel, der ist so einer. Er ist auch ehemaliger Fußballnationalspieler, den kennt ihr ja auch bestimmt alle.
Ja, der saß ja bei der EM jetzt auch gerade viel als Experte im Studio. Per Mertesacker hat in einem Interview mit dem Spiegel mal ganz offen beschrieben, wie es ihm eigentlich während seiner aktiven Karriere ging. Von außen betrachtet wirkte der ja mal total cool. Aber Per Mertesacker sagt, er musste sich vor fast jedem Spiel übergeben, weil er so unter Druck stand. Mittlerweile gibt es aber auch andere Profis, die noch während ihrer aktiven Karriere öffentlich über ihre psychischen Probleme sprechen. Robin Gosens zum Beispiel, auch ein Fußballnationalspieler. Er hat in einem Interview erzählt, dass er regelmäßig zu einer Psychologin geht.
Ja, Robin Gosens und auch Per Mertesacker, die beschreiben eben beide den Druck im Leistungssport. Es muss ja auch nicht immer gleich die Krankheit Depression sein. Falls ihr jetzt aber noch mehr über die Zeit damals von Robert Enke wissen wollt und auch seine Erkrankung und wie sein Umfeld das damals wahrgenommen hat, dann empfehlen wir euch den neuen Podcast des NDR. Den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und er heißt Robert Enke.
Und falls ihr mit Depressionen zu kämpfen habt, wisst bitte einfach, dass ihr nicht alleine seid. Euch kann geholfen werden. Schaut doch mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir Hilfsangebote rausgesucht.
11. November. Nicht nur Karneval, sondern es ist auch noch ein bisschen Zeit, bis wir das erste Türchen aufmachen können. Hast du denn schon einen Adventskalender?
Nee, habe ich noch nicht. Wobei ich ganz interessant fand, dass jeder Zweite in Deutschland jetzt tatsächlich schon einen hat. Und mehr als jeder Dritte hat ihn sich sogar selber gekauft. Das hat ein Hamburger Marktforschungsunternehmen bei einer Befragung rausgefunden. Mhm. Ich kriege meinen Adventskalender auch im hohen Alter jedes Jahr sehr zuverlässig zum 1. Dezember von meiner Mutter geschickt. Nichts Spektakuläres, das ist so ein klassischer Schokoladenkalender. Aber ich freue mich trotzdem jedes Jahr wie ein kleines Kind. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich manchmal auch so 2-3 Tage einfach vergesse, die Türchen aufzumachen. Dafür gibt es dann am Tag danach mehr Schoki. Das sagen wir meiner Mutter aber nicht.
Nee, die hört auch gar nicht hin gerade. Inzwischen ist ja so ein klassischer Schokoladenkalender oder auch einer nur mit Bildchen ja fast schon die Ausnahme, ne? Egal ob Parfüm, Tee, Kosmetik oder sogar Unterwäsche. Es gibt da ja wirklich nichts, was man nicht hinter 24 Türchen packen kann.
Ich merke das auch auf meinem Instagram-Account. Da werden mir jetzt schon seit Wochen ständig irgendwelche Adventskalender vorgeschlagen. Und auch bei Facebook oder TikTok sieht man überall Menschen, die Türchen öffnen und bewerten, was drin ist. Vanessa zum Beispiel, die heißt auf Social Media Malwanne. Und der gucken die Leute schon seit Jahren beim Adventskalender-Testen zu. Sie sagt auch,
Adventskalender kommen definitiv früher auf den Markt. Also ich könnte jetzt schon im September anfangen, beziehungsweise fange ich schon im September ab dem 9. immer an, meine Adventskalender auszupacken. Da hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich spätestens Ende Oktober angefangen. Aber mittlerweile, ja, kann man schon ab August teilweise die Kalender vorbestellen. Und ab September werden die auch schon geliefert. Deswegen, ja, es ist schon ein Hype da, das kann man sagen.
Im Hochsommer schon Adventskalender bestellen, na gut, muss man wissen.
Muss man wollen.
Eben, genau. Vor allen Dingen, weil es ja auch richtig ins Geld geht, so ein Teil, ne? Jeder Fünfte gibt inzwischen sogar 50 bis 100 Euro für einen Adventskalender aus. Ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber es geht auch noch deutlich teurer, auch dadurch, dass immer mehr Luxusmarken in das Geschäft eingestiegen sind. Da kostet dann so ein Luxus-Tee-Adventskalender einfach 600 Euro. Und genau in so einer verrückten Preisklasse sind aber die Videos der ganzen Influencer sehr erfolgreich. Vielleicht lässt sich dann eben auch der eine oder andere davon überzeugen, eben doch einzukaufen. Vielleicht auch einfach, weil man den Trend nicht verpassen will, gibt's ja auch. Immerhin 70% der Menschen sagen übrigens, mir ist das schon wichtig, so einen Adventskalender zu haben.
Und da ist die Rolle der Influencer halt auch nicht zu unterschätzen. Sie sind nämlich Teil des Geschäfts.
Ich glaube, ja, vielleicht haben wir uns da so ein bisschen gegenseitig gepusht. Also wir Creator und die Firmen dann, weil es irgendwie so eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Ich habe Kalender, die ich auspacken kann und die können Kalender verkaufen.
Bei Vanessa ist es so, dass sie keine gesponserten Videos macht. Also sie sagt, sie wird nicht dafür bezahlt, die Kalender gut zu finden und zu verkaufen. Das ist aber zum Teil bei vielen Menschen bei Social Media anders. Und ob Videos gesponsert sind oder nicht, ist auch leider nicht immer so klar zu erkennen.
Für die Firmen ist die ganze Aufmerksamkeit für die Adventskalender auf jeden Fall Werbung, die sich für sie lohnt. Zum Teil ja sogar kostenlose oder zumindest mal günstige Werbung. Und das in der wichtigsten Zeit für den Handel. In den Wochen vor Weihnachten geben die Leute nämlich das meiste Geld aus. Klar, natürlich für Weihnachtsgeschenke, aber eben auch für die Vorfreude auf Weihnachten. Und die steckt ja in so einem Kalender drin.
Genau so ist das. Wie ist das denn bei euch? Verschenkt ihr Adventskalender? Bastelt ihr welche? Das sind ja eigentlich die tollsten. Die gehen aber oft auch ganz schön ins Geld. Oder seid ihr eher genervt von diesem ganzen Brimborium rund um die Kalender? Schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht. Unser Kontakt findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Ja, und uns beide, Julia aus Köln und Moritz aus Hannover, hört ihr dann morgen wieder. Darauf freuen wir uns schon.
Ja, das tun wir. Habt einen tollen Tag. Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.